Musik der Mecklenburgischen Staatskapelle, bejubelte Konzerte, ein breites Repertoire und immer wieder Musik von weniger bekannten Komponistinnen und Komponisten. Dafür ist die Staatskapelle bestens bekannt. In den vergangenen Monaten drehte sich die Berichterstattung aber zunehmend um die Neubesetzung des Postens des Generalmusikdirektors, um möglichen Stellenabbau und die Kündigung des Haustarifvertrages durch die Orchestervertretung und die Gewerkschaft Unisono. Grund genug für den Kulturkompass Mecklenburg-Vorpommern, mal nachzufragen, wie es denn mit dem drittältesten Orchester Deutschlands weitergehen soll. Mein Name ist Peter Scherrer und ich freue mich, dass ich in diesem Podcast mit drei Mitgliedern der Staatskapelle über die Zukunft des Orchesters reden kann. Mit dabei sind, und hier gilt Ladies First.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Cassandra Slater, die Soloflötistin der Mecklenburgischen Staatskapelle und ich bin seit 4 Jahren tätig in einem Orchester. Ich bin unglaublich dankbar, die Stelle zu haben und gleich hören Sie ein kleines Beispiel aus dem zweiten Satz von Mozarts Konzert für Flöte und Harfe.
Und am Cello haben wir mit dabei.
Johannes Dvoracek ist mein Name. Ich bin Solotourist der Mecklenburgischen Staatskapelle und seit 9 Jahren hier auch im Orchestervorstand tätig und bin auch sehr froh, in dieser wunderschönen Stadt leben zu dürfen und freue mich über die Einladung bei Ihnen, Herr Scherrer.
Und für den Orchestervorstand haben wir mit dabei.
Ja, mein Name ist Christoph Moinian und ich bin nun der mit Abstand Dienstälteste hier in dieser Runde. Ich bin seit 92 in diesem Orchester und ja, freue mich auch sehr, dass wir hier mal über unsere Situation und über das Orchester reden können.
Vielen Dank allen Ihnen. Herzliches Willkommen zu diesem Podcast. Und da fangen wir doch gleich mal damit an. So ein Orchester, die Staatskapelle, was machen Sie eigentlich? Können Sie mir das mal beschreiben, was Sie eigentlich so tun?
Also generell ist die Staatskapelle am Staatstheater angesiedelt. Und da sind unsere Aufgaben im Wesentlichen die Sinfoniekonzerte, aber auch diverse Sonderkonzerte, wie dann zum Jahreswechsel die 9. Beethoven oder dann auch das Neujahrskonzert. Eine weitere wichtige Funktion für uns ist dann auch das Orchester zu sein, wenn Opern gespielt werden. Und das ist uns auch eine große Passion. Also wir würden gerne wahnsinnig viel Opern spielen, von Wagner, von Strauss. Also das ganze große Repertoire, was eigentlich das Konzertrepertoire noch übersteigt an Emotionen, an Farbenvielfalt. Und ähnlichem. Ja, das sind eigentlich unsere wesentlichen Aufgaben. Ab und an haben wir dann auch Gastspiele, was wir auch gerne immer machen, also nicht nur im Land, zum Beispiel in Neubrandenburg oder auch in Wismar oder Parchim. Und manchmal geht es sogar darüber hinaus. Letztes Jahr sind wir in einer Opernproduktion in Wien gewesen. Das sind so Highlights. Die genießen wir natürlich in besonderer Weise.
Aber Sie haben auch was ganz Bodenständiges hier für die Schweriner anzubieten.
Ein ganz großes Anliegen ist uns natürlich auch die Nachwuchsarbeit. Also das heißt Kinder- und Jugendkonzerte, von denen wir immer mehr auch gerne spielen würden. Und das soll auch über natürlich Karneval der Tiere und Peter und der Wolf hinausgehen. Das ist natürlich einerseits auch nicht uneigennützig, weil man sich ja so auch die Zuhörerschaft der Zukunft und auch vielleicht die KollegInnen der Zukunft heranzieht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
Wie sieht denn der Arbeitsalltag eines Musikers oder einer Musikerin in der Staatskapelle aus? Können Sie den mal beschreiben?
Ja, also wir haben einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Also ich sag mal so, Musik ist für uns ein Lebensstil. Also manchmal gibt es Phasen, wenn es viel geprobt wird und hängt davon ab, was im Haus läuft. Zum Beispiel, wenn es ein Premiere gibt, dann proben wir viel im Voraus und ich übe auch viel. Aber es gibt auch Phasen, wenn es eher auf meine eigene Übung fokussiert ist. Also es ist sehr abwechslungsreich.
Das heißt also auch zum Beispiel, wir sind jetzt gerade mitten in unserer Sommerpause, aber nichtsdestotrotz habe ich heute die erste Tageshälfte nur mit meinem Cello verbracht und dann beim Sportmachen auch noch auf den Ohren die Stücke der nächsten Wochen und Monate gehabt, um einfach immer dabei zu sein. Es ist also Arbeit, das Wort Arbeit hat eigentlich da irgendwie wenig Sinn. Es ist eher, so wie Cassandra gerade gesagt hat, einfach ein Lebensstil. Das Leben ist Musik. Also es gibt keinen Tag ohne die Beschäftigung mit dem Beruf.
Es hat viel Gemeinsames mit dem Spitzensport. Also Spitzensportler, die fangen ja auch als Kinder an, ihren Sport zu lernen. Und dann dreht sich eigentlich alles darum. Und zwar egal, ob man dann gerade in einer heißen Phase von Aufführung ist oder nur mit dem Eigentraining unterwegs ist. Also es dreht sich alles immer um das Instrument und um die Musik.
Dreht sich alles um das Instrument und um die Musik. Und Frau Slater, Sie kommen aus Australien. Was macht es so attraktiv, nach Deutschland zu kommen und in Schwerin musizieren zu wollen?
Ja, also es ist nicht so ein bekannter Weg von Down Under nach Schwerin. Aber wenn Sie mich gefragt hätten bei 12 oder 13 Jahre alt, hätte ich genau gesagt, ich möchte unbedingt nach Deutschland umziehen. Ich wollte unbedingt ein Masterstudium dort machen und eventuell in einem deutschen Orchester zu spielen. Das war mein Traum seit meiner Kindheit. Natürlich, in Deutschland gibt es eine sehr große Orchesterlandschaft und das hat mich immer begeistert. Ich habe meinen Master in Weimar gemacht und als ich da gelandet bin, es hat mich erstaunt, wie viele Orchester es dort gab in Thüringen. Und es ist natürlich auch viel Konkurrenz, erstmal einen Studienplatz zu bekommen und dann ein Probespiel zu gewinnen. Und für mich aus Australien, es gab natürlich mehr Möglichkeiten in Deutschland. Und das hat mich wirklich motiviert, mich weiterzuentwickeln. Und dann hat es mit der Stelle in Schwerin geklappt. Und bin, wie gesagt, unglaublich dankbar, dass ich hier gelandet bin.
Sind denn Ihre Erwartungen erfüllt worden oder hat sich das jetzt anders entwickelt, als Sie sich vorgestellt haben, als Sie 12, 13 waren? Vielleicht nicht, aber mit 20?
Also ich muss sagen, im Orchester zu spielen als Soloflötistin ist ein großes Traum. Und wenn ich das machen kann, dann es gibt nicht was Besseres auf der Welt, wirklich. Es gibt mir wirklich sehr viel Wert. Wir sind aber in schwierige Zeiten in einem Orchester und es ist gar nicht so leicht, das zu machen. Ich muss sagen, also ich spiele gerade weniger, wenn ich angefangen im Orchester bin. Und ich mag wirklich den Opfer ganz besonders, wenn wir nicht so oft spielen, dass ich alles aufgegeben und schreien habe. Aber ich wünsche mir, dass wir mehr spielen können und mehr vernünftige Projekte im Orchester machen können.
Aber das ist schon ein gutes Stichwort, was Sie da liefern. Bevor wir darauf eingehen, will ich aber von Herrn Moya nochmal wissen, wenn junge Musikerinnen und Musiker es so attraktiv finden, nach Schwerin zu kommen, um hier zu spielen, ist die Attraktivität ungebrochen? Machen Sie sich keine Sorgen um den Nachwuchs?
Um den Nachwuchs brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Das ist wirklich was ganz Einmaliges, was wir in Deutschland zumindest im Moment noch haben. Also es ist im Grunde genommen, diese Orchesterlandschaft, die aus der höfischen Tradition kommt, ist etwas, was auch immer wieder angestrebt wird, dass es zum geistigen Weltkulturerbe erklärt wird. Und da guckt die ganze Welt drauf. Also das ist, alle Menschen auf diesem Globus, die mit Musik zu tun haben, die gucken irgendwie nach Deutschland und bewundern das, was wir hier haben. Es ist eher der Punkt, dass wir das selber nicht mehr ganz so hoch schätzen. Also Stichwort Prophet im eigenen Lande. Aber den Nachwuchs im Moment, darum brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Also es ist, die Leute kommen tatsächlich aus der ganzen Welt. Wir haben Kollegen aus China, aus Korea, aus, Australien, aus Italien, aus Spanien, ich weiß nicht, also noch viel mehr Länder.
Südamerika auch. Um den Nachwuchs und um die Menschen auf der Welt, die Interesse an dieser Musik haben, die wir hier machen, eben von den Kinderkonzerten über Oper zu Sinfoniekonzerten, muss man sich keine Sorgen machen. Worüber man sich Sorgen machen muss in unserem Bundesland und in unserer Stadt, im Speziellen in Schwerin, für die Staatskapelle Schwerin, ist die Attraktivität des Standortes, die in den letzten Jahren durch Kürzung und Reduzierung von Stellen und auch Reduzierung von Spielplänen einfach so enorm groß ist, dass wir wir sind einfach abgehängt zurzeit hier als Mecklenburgische Staatskapelle. Und deswegen sind wir besonders froh, dass wir hier die Möglichkeit bekommen haben, einmal darüber reden zu dürfen.
Das müssen Sie jetzt mal genauer beschreiben. Was
also
heißt abgehängt?
Abgehängt in verschiedenen Punkten. Also im ersten Punkt ist die Größe eines Orchesters. Also im Vergleich zum Beispiel, weil Cassie eben in Weimar studiert hat und da auch eine Staatskapelle ist, die Staatskapelle Weimar. Das Orchester hat etwa 100 Planstellen und ist dementsprechend auch in der Lage, einfach das Repertoire zu spielen, wofür wir alle uns unser Leben lang uns bemüht haben, das spielen zu dürfen. Wenn der Vergleich nach Halle, die haben, glaube ich, über 120 Orchestermusiker. Das sind auch in einem nicht besonders reichen Bundesland, in einer Stadt, die sogar noch kleiner ist als Schwerin.
Ja, da würde ich gerade nochmal unterbrechen. Mhm. Es geht ja immer darum, ist man ein A-Orchester? Also kommt man in die beste Kategorie, die am meisten Repertoire bieten sollen und so weiter. Und das trifft ja auf Schwerin noch zu.
Die Kategorisierung trifft auf uns zu, das stimmt, aber da ist ein Missstand dadurch, dass die Planstellen einfach nicht ausreichend sind. Und das wurde ja über die letzten Jahre auch von über 100 Musikern auf jetzt 58 Planstellen, von denen jetzt im August nur noch 52 besetzt sind, reduziert. Und das ist ein großes Problem, weil wir das Repertoire, was wir eigentlich spielen wollen, nicht imstande sind zu spielen.
Spielt auch zum Beispiel jetzt der Weggang von Marc Rode als Generalmusikdirektor und die Nicht-Neubesetzung. Wie wirkt sich das aus? Ich weiß, dass das Orchester immer mitbestimmt, wenn es neue Engagements geben soll für Musikerinnen und Musiker. Spielt das eine Rolle?
Generell bestimmen wir unseren Nachwuchs selber. Also da gibt es immer ein Vorspiel. Die jungen Kollegen werden eingeladen aus der ganzen Welt. Und das ist ein großes Privileg, dass wir gilt nicht nur für die Mecklenburgische Staatskapelle, sondern eigentlich für quasi alle Orchester in Deutschland, dass wir unseren Nachwuchs selber bestimmen können. Also insofern, da hat der Generalmusikdirektor keine große Funktion drin, zumal er ja auch immer nur eine begrenzte Zeit da ist. Also die Laufzeit oder die Dienstzeit eines Generalmusikdirektors ist in der Regel zwischen 5 und 10 Jahren. Aber bei dem Nachwuchs möchte man ja, dass der dann also auch die ganze Zeit dann da ist. Natürlich ist es schon wichtig, dass man einen Generalmusikdirektor hat. Er ist ja in unserer Zeit, macht sich ja alles immer an einzelnen Köpfen fest. Also er ist dann auch im besten Falle so ein Aushängeschild für die Staatskapelle, also wenn wir denken an Simon Rattle im Bayerischen Rundfunk-Sinfonieorchester oder ähnliche Leute, dann spielt das natürlich eine große Rolle. Da haben wir aber ein ähnliches Problem, was Herr Dworacek da eben beschrieben hat, dass wir im Moment ein bisschen abgehängt sind. Wir sind auch nicht so in der Lage, jetzt an die wirklichen Spitzenkräfte im Dirigierwesen ranzukommen. Und das liegt einerseits am Geld, das liegt andererseits aber auch an dem, was wir im Moment machen. Das liegt auch eben an der Orchestergröße. Also wenn ein Dirigent von Namen oder mit Ambition, mit Ehrgeiz kommen möchte, dann möchte der auch mit einem großen und schlagkräftigen, eingespielten Orchester arbeiten. Und da haben wir im Moment leider Defizite. Da gehen wir im Moment dann andere Wege.
Ich hatte eben gefragt, ob es nach wie vor attraktiv ist, in der Staatskapelle spielen zu wollen, und dann kommen Musikerinnen und Musiker. Aber wenn ich jetzt, Sie sagen, dass mit dem Generalmusikdirektor die Neubestellung spielt nicht solch eine wichtige Rolle, aber wenn ein gekündigter Tarifvertrag da ist und wenn, wie Herr Dvořáček eben sagte, wenn schon Stellen abgebaut sind und von 58 nur 52 besetzt sind, ist das nicht ein Signal an jüngere Leute zu sagen, entweder die, die da sind, zu sagen, ich muss mich auch mal umhören und umgucken, vielleicht woanders hingehen, oder dass andere junge Leute sagen, naja, das ist vielleicht, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ist die Staatskapelle nicht meine erste Adresse.
Damit haben wir in der Tat zu kämpfen. Also wir haben zum Glück zurzeit eine großartige Kolleginnen schafft, von all den neuen Besetzungen der letzten Jahre sind ausnahmslos wundervolle Musiker und Musikerinnen bei uns hier in Schwerin gelandet, allen voran Cassie Slater oder auch Demre Erdem, unsere Solo-Orbisten, Max Scheel, der ich kann aufzählen von unter 30-jährigen Musikern und Musikerinnen. Das ist eine Wonne zurzeit, in diesem Orchester spielen zu dürfen. Probleme sind jetzt eben, wie können wir diese tollen Musiker und Musikerinnen, die jetzt gerade da sind, halten? Und das ist genau der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Wir sind gerade an einem Kipppunkt, wo auch das sich rumspricht nach außen, dass es hier strukturelle und finanzielle Probleme gibt, was dazu führt oder führen könnte oder wird wahrscheinlich, dass die Leute sich vielleicht doch nicht mehr bewerben. Bisher war das nicht der Fall, denn die letzten Neubesetzungen waren einfach alle großartig. Und es würde mir das Herz so sehr brechen, wenn das Gefühl noch größer wird, dass die Leute hier lieber, obwohl es hier diese Voraussetzungen gibt, es ist eine wundervolle Stadt, ein tolles Theater, unser Publikum ist uns treu und wohlgesonnen, und wir sind jetzt mit dem Welterbestatus, Weltkulturerbe, das Wort Kultur schon drin, sind wir ja eigentlich der einzige lebendige Teil, der auch nicht nur für Schwerin und darüber hinaus, aber auch für die Touristen, die kommen, eigentlich da sein müsste, und dafür sind wir da und dafür wollen wir kämpfen.
Das Stichwort Welterbe auf der Liste zu sein, das würde ich gerne gleich noch behandeln. Vorher noch mal lassen Sie uns auf den Tarifvertrag und auf junge Mitglieder des Ensembles blicken. Wie wichtig ist das eigentlich, eine feste Anstellung zu haben, einen festen Vertrag und eine tarifliche Bezahlung? Ich habe gelesen und informiert wurde ja auch schon in der Presse darüber, dass der Tarifvertrag sowieso um 10% gekürzt war, also die Entlohnung. Wie wichtig ist das gerade für junge Mitglieder der Staatskapelle, dass es eine tarifliche Bezahlung gibt?
Also, um das mal ganz genau zu sagen, wir haben als Orchestermusiker in Deutschland haben wir den sogenannten TVK. Das ist eine tarifliche Einstufung, wie im öffentlichen Dienst auch, die eigentlich für alle gleich gilt. Nun haben einige Orchester oder einige Häuser sind den Weg gegangen, weil sie in finanzielle Schwierigkeiten kamen, einen sogenannten Haustarifvertrag zu machen, der in der Regel immer eine schlechte Stellung beinhaltet. Und das haben wir jetzt hier 12 Jahre lang gehabt, was auch in Ordnung war für eine gewisse Zeit, um vielleicht irgendwie zu helfen, um Schwierigkeiten zu überbrücken. Aber diese Sache sollte irgendwann dann auch mal zu Ende gehen. Es ist nicht so, dass die jungen Musiker und die anderen auch nicht, die Älteren, also dass das Geld im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht tatsächlich, wie wir unsere Passion, was wir vorhin beschrieben haben, was wir von Kindesbeinen an eigentlich leben mit dieser Musik, dass wir das machen können. Und da spielt das Geld an sich eine nicht so große Rolle, aber in diesem Haustarifvertrag sind eben viele Sachen verankert, die am Ende dazu führen, dass das Orchester wie geknebelt wirkt, dass wir zu wenig spielen, dass wir zu wenig anspruchsvolle Sachen spielen können, dass wir zu wenig mit eben hervorragenden Dirigenten arbeiten können. Also es fehlt an allen Ecken und Enden Geld. Und wir wollen jetzt einfach mal, indem wir diesen Haustarifvertrag kündigen, wollen wir darauf hinweisen, eigentlich mehr oder weniger, dass wir aus dieser Abwärtsspirale jetzt mal raus müssen.
Was wären denn dann Lösungsmöglichkeit? Wäre das zum Beispiel für mehr Sponsoring zu werben oder Gastauftritte? Sie haben es eben schon bei dem Arbeitsalltag eines Musikers, einer Musikerin genannt, dass sie auch auf Gastkonzerte fahren. Was wäre ein Weg, um die Kassen etwas zu füllen?
Also das letztlich an allen Fronten muss gearbeitet werden. Also angefangen in der Politik. Also es kann, für uns ist es so ein bisschen seltsam zu sehen, dass das Budget des Mecklenburgischen Staatstheaters wesentlich geringer ist als das Budget von manchen kleineren Häusern, nachrangigen Häusern in anderen Bundesländern. Das Budget von Lübeck, von Oldenburg, von Kiel, das sind alles B-Häuser, ist größer als das, was wir hier haben. Also da ist die Politik doch gefragt, mal wirklich eine Neubestimmung vorzunehmen.
Können Sie dazu, haben Sie Zahlen, die mal, um das einfach mal zu illustrieren?
Ja, also ein Beispiel ist, das Budget des Staatstheaters sind ungefähr 28 Millionen im Jahr. Und wenn wir das Budget von Oldenburg beispielsweise nehmen, das ist nach Hannover und Braunschweig, ist das an dritter Stelle in Niedersachsen. Und ein B-Haus, die sind mit 35 Millionen unterwegs. Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen, dass die Staatskapelle kostet ungefähr 4 Millionen im Jahr. Das heißt, Oldenburg hat mit seinem Etat von 7 Millionen mehr, quasi zwei Staatskapellen mehr in seinem Etat und das als B-Haus. Da kann man wirklich mal die Frage stellen, wieso ein Staatstheater, das erste Haus im Land, so gestellt wird.
Vielleicht darf ich auch kurz auf die Historie eingehen. Diese Reduktion der Stellen über die letzten 30 Jahre war ja ursprünglich eine Idee, das Orchester in Rostock und das Orchester in Schwerin zu fusionieren. Und unsere lieben Kolleginnen und Kollegen in Rostock haben ja genau das gleiche Problem, was wir auch haben, und sind nämlich einfach viel zu klein. Und interessanterweise ist in dieser Reduktion ja immerhin das Bekenntnis der Politik gewesen, dass ein ordentliches Orchester eine Planstellenzahl von etwa 116 Musikerinnen haben muss. Denn zusammen hätten wir auf 58 jeweils gekürzt werden sollen, Rostock und Schwerin. Und damit wären wir also ein 116-Mann-Orchester. Und somit könnte man also auch das Repertoire spielen, was wir eigentlich spielen wollen. Als Beispiel die Alpensinfonie von Richard Strauss. Wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, jemals so ein Werk hier aufführen zu dürfen, weil Richard Strauss 129 Musiker dafür vorgesehen hat. Also immerhin war in dieser fatalen Entscheidung, die sich herausgestellt hat, dass sie unmöglich ist, dass sie ja nicht praktikabel ist, dass sie nicht umsetzbar ist, das hat man festgestellt irgendwann über die Jahre. Aber die Reduktion auf 58 Musiker in den beiden Orchestern in Rostock und Schwerin, das ist man nicht bereit zu korrigieren. Und das ist ein Aufruf an die Politik, darüber nachzudenken, ob man das nicht, wenn man es doch macht, es vernünftig macht. Weil ein bisschen ist es immer so, wir versuchen ja mit anderen Wegen die fehlende Musikerin aufzufangen, mit Aushilfen, mit Zeitverträgen und sonst wie. Aber die Frage ist, auf lange Sicht, wenn man immer wenn ein Koch immer an den Zutaten spart, dann wird er sich irgendwann wundern, warum keiner mehr in sein Restaurant kommt. Und so versuchen wir hier mit aller Macht, das aufrechtzuerhalten, das Niveau. Weil am Ende geht es ja um Qualität. Thielemann wurde neulich gefragt, worauf es ankommt, wie unser Berufsbild, wie das weiter über die nächsten Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte getragen werden kann. Und seine einzige Antwort war über die Qualität. Es geht nicht anders. Früher oder später wird jedem auffallen, dass irgendwas fehlt. Und wir sind da und wir wollen nichts als so viel gut programmierte Programme spielen mit so viel Qualität wie möglich für unser Publikum und für alle, die da sind. Weil sonst ist es irgendwann, macht man sich selbst obsolet.
Wir eben schon gesagt, dass wir darüber auch noch reden wollen, über Weltkulturerbe und dass Schwerin und das Ensemble auf der Liste ist, und immaterielles Kulturerbe ist natürlich auch unsere Musik, die in der Region auch gemacht wurde. Hat das nicht einen Schub gegeben bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, vor allen Dingen die Verantwortlichen, die darum geworben haben und viele, viele Jahre Arbeit da reingesteckt haben, dass man Weltkulturerbe ist als Ensemble? Gab es da nicht auch einen Schub dafür, dass man gesagt hat, wir wollen unsere Musik auch vorstellen, also auch die Musik, die zu unserem Erbe gehört? Und dazu braucht man natürlich auch Leute, die das aufarbeiten, die das inszenieren können und die dazu eben diese Leistung bringt, die Zutaten, wie Sie es gerade gesagt haben, auf den Teller bringen.
Also wir wundern uns selber, dass dieser Effekt bisher zumindest bei uns noch gar nicht angekommen ist. Also da sind wir auch ein bisschen, gucken wir auch zu unserer Leitung des Staatstheaters. Wir sehen selber sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo wir da genau das leisten könnten, ne? Wo wir spielen könnten. Also warum gibt es keine Konzertreihe im Schloss Innenhof mit der Mecklenburgischen Staatskapelle, nur um ein Beispiel zu nennen. Da wundern wir uns selber und sind ein bisschen betroffen, dass dieser Impuls noch überhaupt nicht angekommen ist.
Ja, es ist natürlich eine wunderbare Anerkennung für Schwerin. Und es wäre schön, wenn wir mehrere Leute begeistern können über das Theater und mehr Leute ins Haus bringen durch diese Wettkoterbe.
Wie ist das für Sie, wenn Sie zum Beispiel Musik hören und manchmal wird sie ja aufgeführt, die man eigentlich, wo ich davon ausgehe, dass man die in Australien zum Beispiel überhaupt nicht kennt. Das sind die hiesigen Komponisten, von denen wir ja auch einige haben, ja, oder Komponistinnen, Westenholz zum Beispiel, ja, oder Emilie Meyer. Und wie ist das für Sie? War das für Sie interessant, das zu entdecken? Also ich meine, vermutlich hat es das in anderen Ländern, werden die wenig gespielt. Sie werden ja bei uns wenig gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir Leute aus der Region spielen. Und wir machen auch extra Konzerte und fahren zum Beispiel in der letzten Spielzeit sind wir nach Ludwigslust gefahren und haben ein Konzert mit unseren eigenen Komponisten aus unserer Region aufgeführt. Und ich finde es super wichtig, dass wir sowas machen.
Einen letzten Punkt, und der ist mir gerade noch mal durch den Kopf gegangen, als es um die Finanzierung geht, und den hatten Sie auch schon erwähnt einmal, dass man nach anderen Finanzquellen sucht und eine Staatskapelle auch noch tun kann und ein Aufführungsort, gerade jetzt durch den Umbau ist das noch mal quasi offensichtlich geworden, dass man Spielstätten suchen und planen muss, und da haben Sie eine Idee gehabt.
Na, wir hatten viele Ideen oder wir haben nach wie vor viele Ideen. Wir hoffen auch, dass von diesen Ideen welche umgesetzt werden. Aber auch da scheitert es im Moment so ein bisschen am Geld. Also wir haben beispielsweise vorgeschlagen, dass wir in Wismar in der Georgenkirche 1-2 große Symphoniekonzerte machen, wo wir das große romantische Repertoire spielen können. Aber das kostet wieder Miete und naja, im Moment sieht es so aus, dass es daran scheitern könnte. Was uns auch wundert, ist, dass diese sogenannte Drittmittelakquise, dass die scheinbar, also die ist in Deutschland traditionell, ist die so ein bisschen unterrepräsentiert und bei uns ist sie überhaupt noch nicht angekommen scheinbar. Ich meine, es gibt auch in Schwerin und in Mecklenburg gibt es wohlhabende Leute, es gibt sogar sehr reiche Leute hier und ich glaube, wenn man über die Hoteliers, über die alle, die mit Tourismus zu tun haben, wenn man mit denen mehr Netzwerk machen würde, wenn man das mehr zusammenfassen würde, könnte man aus dieser Drittmittelakquise könnte man richtig etwas machen.
Man weiß ja auch mittlerweile über Studien, dass über Kultur ja über die Umwege auch Geld zurückkommt in die Kassen. Und es ist sogar so, dass für jeden Euro, der in Kultur investiert wird, 2 Euro zurückkommen. Das war die letzte, glaube ich, sehr repräsentative Studie. Und das ist, glaube ich, das, was Herr Moinian gerade auch meinte, dass ja auch eben die Hoteliers, die Gastronomie in der Stadt insgesamt ja nur davon profitieren würde, wenn das Angebot einfach ein bisschen üppiger wäre als das, was es jetzt ist. Und ich glaube, worauf Sie vorhin anspielten, ist ja der Versuch einer Vereinsgründung zur Zukunft der Staatskapelle, die initiieren soll, ein Konzertgebäude, ein Konzertsaal für die Stadt Schwerin. Das ist alles gerade im Prozess. So viel können wir noch nicht davon erzählen, aber die Idee soll sein, dass wir über extra Konzerte Geld sammeln, über extra auch für Akquise zu Sponsoren, das Interesse daran wecken, dass diese Landeshauptstadt zum Beispiel aus dem Marstall, was auch in den 70er Jahren mal ein Konzert war, ein Saal war, wieder zum Beispiel dort einen Marstall Schweriner See Konzertsaal machen. Das könnte ja im Grunde einer der schönsten Konzertsäle Europas werden. Mit der Logistik und mit der Infrastruktur, da ist alles gegeben. Man müsste natürlich, selbst wenn man sich vorstellen würde, in die Gastronomie dann in der Pause hinten zum See hinaus den Pausensekt zu genießen. Aber es gäbe auch andere Möglichkeiten, da wo das Zelt jetzt steht, das unser Theaterzelt im Küchengarten, ein Neubau eines Konzertsaals, davon könnte die ganze Region auch profitieren, auch da könnten Kongresse stattfinden. Ich glaube schon, dass da eigentlich ein Interesse sein müsste und wir wollen mit diesem Verein jetzt diesen Stein ins Rollen bringen.
Der Verein soll erstmal die Idee platzieren und dann versuchen eben Gelder zu akquirieren? Der ist schon gegründet, oder?
Die Vorlage liegt beim Finanzamt zur Überprüfung der Gemeinnützigkeit. Also wir sind der erste Schritt ist getan. Und wir sind guter Dinge eigentlich. Denn darf ich die Zeit nochmal nutzen, ganz kurz, um eine Lanze zu brechen eigentlich für das, was wir so als Kunstschaffende so tun in dieser verrückten Zeit. Weil wenn man uns so zuhört, dann könnte man auch denken, mein Gott, es ist doch alles toll. Aber also wir haben so viele andere Probleme, darauf will ich eigentlich hinaus. Weltweit, in Deutschland, da hat die Liste ja kein Ende. Aber das, was wir tun als Orchestermusikerin oder als Schauspieler, als Balletttänzer, als all die Leute, die Kunst machen, auch als bildende Kunst natürlich alles, das ist ja im Grunde das große Gegenteil, das große Gegengewicht zu all den Kriegsideen oder all den Windraddiskussionen oder sonst für Probleme. Das ist, wir sollen und wir wollen und wir waren eigentlich immer und sollen auch hoffentlich in Zukunft ein kleines Refugium sein, ein Rückzugsort für Menschen, die ein bisschen zu sich zu finden wollen. Und ich glaube, dass wir eine große Kraft haben können. Das sagt sich so leicht, aber das ist, das zu erhalten, ist eine große Aufgabe und das kostet augenscheinlich sehr viel Geld, aber was zurückkommt, ist, glaube ich, sehr viel mehr als Geld, sondern eben auch ein bisschen Frieden vielleicht, ein bisschen Zufriedenheit.
Ja, wie es mit dem Verein weitergehen soll, das haben Sie jetzt beschrieben. Ich hoffe, dass es dann eben auch genügend Aufführungsmöglichkeiten gibt, weil bisher ist der Spielplan häufig sehr eng, ja, und das ist vielleicht dann nochmal ein zusätzlicher Antrieb, um dieses Projekt Konzertsaal schnell in die Wirklichkeit umzusetzen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da sagen. Es ist nämlich oft der Fall, dass wir weniger spielen können, weil aus Dispositionsgründen mal ein aufwendiges Bühnenbild nicht so schnell abbaubar ist, mit auch unserer wundervollen Technikabteilung, die auch unterbesetzt ist. Und deshalb am nächsten Tag zum Beispiel wir ein Konzert hätten spielen können, aber es nicht möglich ist. Und da würde ein Konzertsaal ja eine große Entlastung auch fürs Haus sein. Und das ist ja auch ein wichtiger Grund, warum wir dieses Thema vorantreiben wollen.
Aber es ist eigentlich inhaltlich auch so, dass ein Orchester in einem Konzertsaal überhaupt erst seine Aufgabe richtig machen kann. Also in einem Konzertsaal haben wir eine Akustik, wo wir uns gut hören können, wo die Balancen zwischen den einzelnen Gruppen unproblematisch sind. Also ein Theater wie unseres, so schön es auch ist, ist nicht als Konzertsaal konzipiert. Und ein Orchester wächst und entwickelt sich mit einem Konzertsaal. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die für jemand, der sich als GMD hier bewerben würde, der Interesse hätte, als GMD nach Schwerin zu kommen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Er muss mit der Kapelle arbeiten können und muss sozusagen nicht in einem Provisorium oder in einer provisorischen Weise das wunderbare Konzertrepertoire spielen, sondern genauso der Konzertsaal ist wie ein Instrument, ja. Und jetzt haben wir haben ja vorhin angedeutet, dass wir also auch an diesem Punkt nicht in der Lage sind, jetzt Dirigenten aus finanziellen Gründen, Dirigenten zu verpflichten, die letztlich dem Niveau der Kapelle im Moment entsprechen. Und deswegen gehen wir jetzt einen interessanten Weg, der wird uns bestimmt auch sehr viel Spaß machen, dass wir versuchen, junge, wahnsinnig motivierte und wahnsinnig talentierte angehende Dirigierstars, sage ich jetzt einfach mal, zu finden und die hier vielleicht ihre erste Position als Chefdirigent haben, die hier ihren Anfang ihrer Karriere machen und denen wir dann viel Glück wünschen, wenn sie dann in 5 Jahren also die ganz zwangsläufigen und schönen weiteren Schritte gehen.
Dann sagen wir alle nachher, a star was born in Schwerin.
Ja, ja, das wäre doch großartig.
Ich glaube, da können wir alle sagen, ja, das wollen wir. Ich danke für das Gespräch. Wir haben nicht alle Punkte anreißen können, aber die wichtigsten, glaube ich, haben wir in unserem kleinen Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant darstellen können. Ich wünsche der Kapelle alles Gute und danke für Ihre Beteiligung. Tschüss. Sie hörten einen Podcast des Kulturkompass Mecklenburg-Vorpommern. Das Gespräch wurde am 25. August 2025 aufgezeichnet. Für Ihr Interesse bedankt sich Peter Scherrer.